Heute gibt's eine Folge, die sehr nah geht und emotional ist. Ich spreche mit Trainerin Bettina Mendler über den plötzlichen Tod ihres Mannes Erich und darüber, wie sich dieser Schock durch alles zieht, durch den Alltag, durch Beziehungen, durch den eigenen Körper. Wir reden darüber, wie Trauer sich anfühlen kann, wie Erstarrung, Atemnot, Erschöpfung. Und warum es manchmal nicht reicht, drüber zu reden, sondern der Körper einen Ausdruck braucht. Bettina erzählt, wie sie über Seelensport dann Zugang gefunden hat, der sie wieder ein Stück weit zurück ins Leben begleitet hat. Und wenn du heute zuhörst, dann nimm dir das raus, was dir gut tut. Und an der Stelle vielleicht auch eine kleine Triggerwarnung. Wir sprechen sehr detailliert über den plötzlichen Tod, inklusive Szenen direkt danach, Polizei, Krisenintervention und sowas. Bitte hör wirklich nur weiter, wenn du dich heute dafür stabil genug fühlst. Und mach jederzeit Pause, überspring eine Stelle oder komm später zurück. Pass gut auf dich auf. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Liebe Bettina, ich freue mich riesig, dass du dabei bist bei meinem Podcast Trauerwelle und wir heute über ein wieder mal sehr, sehr trauriges Thema sprechen. Natürlich, in Trauerwelle geht's um Trauer und auch du bringst eine sehr traurige und heftige Geschichte mit, die mich schon beim Durchlesen zu Tränen gerührt hat. Und wir haben da beide schon unsere Taschentücher bereitgelegt und gerade noch davor darüber gesprochen, boah, wie wird das eigentlich mit dem Weinen und wie ist das dann in dem Podcast? Also alle, die zuhören, ihr dürft euch ausheulen während des Podcasts. Nützt es, diese Trauerwellen oder auszuleben? Und wir werden wahrscheinlich das Gleiche tun und versuchen, unsere Stimmen zu halten beim Sprechen. Jetzt erstmal, bevor wir reinstarten ins Thema, in deine Geschichte, wer bist du überhaupt, wo lebst du, was machst du so, erzähl ein bisschen, ja, von dir.
Ja, hallo, ich bin die Bettina und ich bin noch ein bisschen 56 Jahre alt.
Ein bisschen.
Ja, ein kleines bisschen, gute 4 Wochen. Und ich lebe im Allgäu in einem ganz kleinen, beschaulichen Weiler, ungefähr 6 Bauernhöfe und sonst nichts drumherum. Also eigentlich wunderschön. Ich war knapp 30 Jahre verheiratet mit meinem Mann, dem Erich. Und wir haben einen Milchviehbetrieb bewirtschaftet, also Kühe gemolken, haben 2 Kinder. Und ich habe seit 2009 eine Heilpraktikerpraxis im Haus. So eine kleine Praxis, aber die ja ganz gut geht. Und das war immer so mein Traum und den konnte ich mir erfüllen. Und ja, wir haben so eine, ja, also eine richtig schöne Symbiose gelebt und alles war gut. Einfach alles war gut. Fast immer. Nicht immer, aber fast immer.
Auf jeden Fall überwiegend gut.
Überwiegend gut. Genau. Die kleinen Höhen und Tiefen, ja.
Genau, genau. Und deine Kinder, die sind ja erwachsen.
Genau, mein
Wie
Sohn
alt sind die?
Ist 32, meine Tochter 26 und die leben hier, bei uns sagt man immer, es gibt so ein Austragshaus, also ein Haus, das so zum Hof gehört und das ist 300 Meter von uns entfernt. Einer unten, einer lebt oben, beide sind fest liiert, also ich habe einen Schwiegersohn und eine noch nicht Schwiegertochter, aber vielleicht wird es nochmal. Genau, und die sind, ja, wir sind schon sehr eng immer gewesen. Also es spielt sich immer alles so am Hof ab.
Ja, schön, wenn man da so dann seine Kinder auch so um sich hat und cool.
Wirklich
Echt.
sehr schön.
Ja, und dann hast du es ja schon erzählt, Milchviehhaltung und Bauernhof und 2020 hat ihr ja schon die Kühe weggegeben. Und du hast schon so beschrieben, du hast dich auf das neue Leben eben mit deinem Mann Erich gefreut, so jetzt kommt was anderes oder was auch immer ihr da geplant habt. Und dann ist aber alles anders gekommen. Und zwar 2022 im Sommer, im Juli war das, Magst du uns mal mitnehmen, so in diesen Tag? Wie war denn so der Anfang des Tages oder der Nachmittag? Was hast du gemacht an diesem Tag und was ist dann passiert?
Ja, genau. Also erstmal nur ganz kurz vielleicht, ja, unser Traum, wir haben ein Wohnmobil und unser Traum war immer, einfach mal 3 Wochen, überhaupt 3 Wochen Urlaub zu machen, 3 Wochen gemeinsam Urlaub zu machen. Das war nie möglich. Wir waren immer nur eine Woche unterwegs und das war immer Stress. Und genau, wir haben uns dann entschlossen, die Kühe wegzutun, und dachten dann, jetzt beginnt unser Leben. Und ja, dann kam Corona und hat das Ganze ja dann erstmal, ja, zunichte gemacht. Und man muss auch noch dazu sagen, es war so das erste Jahr ohne die Kühe, auch ein bisschen schwierig. Also mein Mann, der war 55 und es war ja hier sein Leben. Der kannte nichts anderes und der musste sich mit dieser Situation erstmal einfinden, auch dass er jetzt eine Generation ist, die das alles aufhört. Und genau, also es war so ein Findungsprozess und das hat schon so ein Jahr gedauert und dann war irgendwie alles gut. Mein Mann hat sich einen Job gesucht, so 520-Euro-Job. Der fuhr immer gern LKW und sowas hat er sich gesucht. Und genau, und ich hatte meine Praxis. Und das muss ich auch noch ganz kurz dazu sagen, ich habe mir in diesem Jahr einen Traum oder es hat sich ein Traum für mich erfüllt. Ich wollte immer mal auf eine Alm gehen. Und Freunde von uns, deren Kinder, die haben in diesem Sommer eine Alm neu angefangen, die wussten das und die haben mich gefragt, ob ich mit einsteige. Und das war super. Es war einfach super toll. Ich war immer 4 Tage auf der Alm, 3 Tage daheim, meistens übers Wochenende und mein Mann kam auch übers Wochenende und es war einfach wunderschön. Also ganz toll. Und dann kam dieser, Mo es war ein Montag, 11. Juli. Mein Mann, ich war zu Hause, hatte nur ein bisschen Praxis. Mein Mann war auf Arbeit und kam so um 16 Uhr heim. Und ja, wir haben immer so ein Kaffeeritual gemacht. War ein wunderschöner Tag, es war einfach Sommer pur. Und wir haben uns einen Kaffee gemacht und haben uns aufs Bänkli gesetzt und den Tag so durchgekaut und genau, dann hatte ich noch einen Patienten und mein Mann hat gesagt, ja, was mache ich noch? Ach, ich lege mir jetzt eine halbe Stunde hin, aber das macht der einfach immer. Das war so sein Auszeit, halbe Stunde. Der hat sich nur hingelegt, ich habe meinen Patienten gehabt und dann haben wir uns um 19 Uhr nochmal draußen getroffen. Und ja, wunderschöner Sommerabend. Und dann haben wir gesagt, was machen wir noch? Radeln wir noch? Oder keine Ahnung, war alles irgendwie so offen. Und dann habe ich gesagt, ach Mensch, wir müssen nur einen Rückruf machen bei einem Patienten. Und du könntest ja derweil was zum Essen herrichten. Und dann treffen wir uns nachher wieder und essen nur gemeinsam. Ja, und ich bin dann wieder in meine Praxis. Und er hat gesagt, genau, er geht nur duschen. Jetzt hat das Telefonat ein bisschen länger gedauert, war dann schon circa 21 Uhr und ich bin runter wieder in die Küche und dachte mir so, nichts hergerichtet, niemand da. Und ich muss vielleicht kurz dazu sagen, also wir haben aufgrund des Hofes, der Kühe, wir haben eine Dusche, so eine Schmutzschleuse draußen und die Dusche ist also draußen und ja, genau. Da duschten wir immer im Sommer. Ja, und dann dachte ich mir, keine Ahnung, wo ist er denn? Ich hatte wirklich nichts. Also alles war gut in mir. Kein Gefühl von, keine Ahnung, ist irgendwas. Und dann bin ich raus und ich bin an dieser Dusche vorbeigelaufen und man hört von außen, wenn da Wasser laufen würde oder so. Und da war nichts. Ich habe nicht reingeschaut und dachte mir, gut, vielleicht ist er nur zu den Kindern raus. Und bin rausgelaufen und meine Tochter saß auf der Terrasse. Ich sage, ist der Papa da? Nö, sie war nur radeln und nö, sie hat ihn auch nicht gesehen. Und dann habe ich mich nur zu ihr hingesetzt und wir haben nur 20 Minuten oder so geratscht. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt geh wieder, musst du mal gucken, wo er ist. Vielleicht ist er nur zum Nachbarn. Die haben sich auch manchmal, der hat eine Werkstatt, dass sie sich da nur irgendwie kurz verratscht haben oder so. Und meine Tochter sagt nur, ah, ich komm mit. Komischerweise. Ja, und dann sind wir reingelaufen und ich wollte über den Hof zum Nachbar und meine Tochter ist zu der Dusche. Und ich höre sie, wie sie sagt, Mama, komm mal. Und sie wollte die Duschentür aufmachen und die ging nicht auf. Und dann bin ich dahin und dann, ja, ging die Tür nicht auf und dann habe ich die halt mit Gewalt eingetreten. Und dann lag da mein Mann. Und es war einfach in Sekunde eins klar, es ist alles zu spät.
Also das
Also
hast du direkt gespürt.
direkt. Man hat es einfach, obwohl ich auch also gleich dazu sagen muss, ich bin Altenpflegerin eigentlich und ich habe schon ganz, ganz viele Tote gesehen und noch nie in meinem Leben jemand, der so entspannt da lag. Also es war nichts, der hatte keine Wunde, der war nirgendwo Blut, da war nichts verkrampft, da war gar nichts. Der lag einfach entspannt da drin. Und genau, es war klar, dass das.
Hast du ihn dann auch gleich berührt, weil
Habe in Sekunde eins und das hab ich nur so vage noch im Kopf. Meine Kinder haben es extrem im Kopf. Ich habe geschrien. Ich habe geschrien und geschrien und geschrien. Es war das Einzige, was ich konnte. Ich habe mich sofort zu ihm an den Boden gelegt und habe ihn halt berührt und habe ihn angefasst und habe ihn auch, glaube ich, ein bisschen geschüttelt und habe immer nur geschrien, wie ein Tier, glaube ich. Genau. Wir haben an Weihnachten, fällt mir gerade nur ein, saßen wir so zusammen jetzt dieses Weihnachten und haben irgendwie sind wir auf das Thema gekommen und mein Sohn hat gesagt, das war das Allerschlimmste, was er mit dieser Situation nur in Verbindung bringt. Also der war ja erstmal noch nicht dabei. Meine Tochter hat ihn dann angerufen und der hat gesagt, also als er nah am Hof war, hat er nur dieses Schreien gehört. Und das hängt ihm heute noch so drin, weil das irgendwie, das war ja mein Ausdruck von, das kann doch jetzt nicht sein. Und meine Tochter hat dann Wahnsinn, also wirklich ein Wahnsinn an dieser Stelle sofort funktioniert. Notruf
Krass.
abgesetzt. Auch sowas, an der Leitstelle hat dann gefragt, was das für Geräusche im Hintergrund sind. Und sie hat gesagt, das ist meine Mama, die schreit so. Wahnsinn. Dann ist sie zu den Nachbarn. Da ist auch eine Tochter Krankenschwester und also genau, zwei Mädels, die Mama, sind dann gleich gekommen. Und in der Zeit war ich allein in der Dusche und habe dann. Genau, ich sehe mich noch vor mir, dass ich mir denke, ich kann jetzt nicht einfach nichts tun, ich muss was tun und habe dann mit der Reanimation begonnen und dann kam eben das Nachbarsmädel, hat mich abgelöst, mein Sohn war dann in der Zwischenzeit da, der hat beatmet und das Nachbarsmädel hat gedrückt und ich war in diesem Geschehen so drin. Weiß nicht mehr, wie lang das war und irgendwann hat mir die Marion heißt die Nachbarin hat mich so angeschaut und hat gesagt, soll man nicht aufhören? Und dann habe ich gesagt, doch, wir hören auf. Ja, und dann haben wir aufgehört. Und dann war mir ganz wichtig, dass wenn der Notarzt kommt, dass der das nicht noch mal aufrollt. Das war dann der erste klare Moment, dass ich zu denen allen gesagt habe, wenn der Notarzt kommt, sorgt dafür, dass der nicht nochmals reanimieren anfängt. Und ja, das haben die dann auch durchgesetzt und die vom Rettungsteam, ja, die haben einfach nur geschaut, haben nur Temperatur gemessen, dass man ein bisschen weiß, wie lange ungefähr er schon tot ist und die haben gesagt, so eine Stunde ungefähr. War er dann zu dem Zeitpunkt schon tot. Was mir bis heute auch so ganz klar in Erinnerung ist, ich habe das nur mit einem Ohr mitbekommen. Also der Notarzt hat sich mit meiner Tochter dann unterhalten, ob irgendwas war, ob genau eine Vorgeschichte, ob es irgendwelche Medikamente oder sowas gab. Und es gab ja nichts, es war wirklich nichts im Vorfeld. Und dann sagt der Notarzt zu meiner Tochter, hat ihr Vater geraucht? Und dann hat sie gesagt, ja, ein bisschen. Und dann sagt der Notarzt zu ihr, naja, dann braucht man sich ja nicht wundern. Und das
Ach,
habe ich
krass.
gehört. Und in dem Moment dachte ich mir, was für ein
Arschloch.
Arschloch.
Wirklich.
Ich sehe heute, also ich glaube, ich würde den heute noch erkennen auf der Straße. Und ich müsste ihm sagen, dass das, also ja, fassungslos. Das hat mir einfach so fassungslos gemacht. Die sind dann ja relativ schnell wieder abzogen, aber es kam ja dann eben jemand vom Kriseninterventionsteam mit. Das war ein ganz netter Mann, und eben gleich Polizei, zwei Polizisten, relativ jung, die, glaube ich, auch mit der Situation völlig überfordert waren und mussten da halt ihren Job machen. Und dann, ja, dann, ich bin einfach in dieser Dusche geblieben. Ich habe mich mit auf den Boden gelegt und habe einfach nur dann nicht mehr geschrien. Ich meine immer, da bin ich dann erstarrt. Es war so, genau, eine Erstarrung. Und alle haben irgendwie dann, ja, mit mir irgendwas gemacht, mal mich rausgeholt, mir mal ein Wasser gegeben und, genau, meine Tochter hat dann die ganze Familie alarmiert und meine Mama, meine Brüder, Erich, seine Schwester, die kamen alle. Also es waren dann so, ja, waren dann irgendwie alle da und mein Gedanke war immer so, der liegt jetzt auf diesem kalten Fliesenboden und den können wir doch da so nicht liegen lassen und wir müssen doch was machen. Und wir durften nichts machen. Man muss den ja genauso liegen lassen. Irgendwann haben sie dann genehmigt, dass wir wenigstens eine Decke holen konnten. Und mir war ganz wichtig, dass der Kopf einfach weicht, dass man Kissen drunter legt. Also ja, ganz einfach das Ganze ein bisschen weicher, schöner, in
Also
Anführungszeichen,
würdevoller, oder? So,
würdevoller,
ja.
genau, würdevoller zu machen. Ja, und dann ging es eben darum, dass ja der Notarzt keine Leichenschau macht und keinen Totenschein ausstellt und dass man dann einen Arzt braucht. Und die Polizisten haben das versucht und haben also erst mal ja niemand erreicht. Und dann ging es darum, dass der Erich da liegen bleiben muss bis zum nächsten Tag, bis dann ein Arzt kommt. Und die haben dann zu meinem Sohn gesagt, er soll jetzt dafür sorgen, dass ich aus dieser Dusche rausgehe, dass man die zumachen kann. Der offizielle Weg ist dann ja zumachen, versiegeln und alles bleibt so, wie es ist. Mein Sohn hat dann gesagt, das können Sie gern probieren, aber ich bin mir sicher, die Mama geht da nicht raus. Wenn, dann müssen die beide da drin einsperren. Und ja, die Polizisten wirklich, also nochmal ganz großes Lob. Die haben sich dann bemüht und haben weiß Gott worum telefoniert und haben dann aus der, in Memmingen ist die nächste Stadt bei uns, noch einen Arzt gefunden, der sich bereit erklärt hat. Es war dann mittlerweile 1 Uhr ungefähr, der noch kommt. Und
Wie war das dann für die eine Erleichterung zu wissen, dass er dadurch jetzt weg kann von dieser Dusche?
Ja, das war aber nur also ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, sondern das war einfach so kurz nur einen Moment, okay, das ist alles, was ich wollte, dass da nur jemand kommt. Und dann, genau, die mussten ja dann nur ein Verhör machen und genau, hat meine Tochter übernommen, die hat sich mit denen da hingesetzt und ganz kurzer Zwischenschwenker noch. In der Zwischenzeit, also mein kleiner Bruder, der hat einen Hund, der hat den Hund auch mitgebracht und meine Tochter hatte eine Katze, eine relativ kleine, also ja, eine junge Katze noch und die Katze war ständig so rum hier, also in diesem Geschehen. Und meine Tochter hat die Katze geschnappt und wollte die heimbringen, dass die hier so aus den Füßen ist. Und der Hund sprang auf die beiden zu und die Katze hat meine Tochter in die Hand gebissen. Ganz massiv.
Oh, krass.
Genau. Und wie Katzenbisse ja so sind, gell? Schwierig. Also irgendjemand hat sie verbunden, und ja, hat einfach niemand drauf geachtet. Es hat sich dann massiv entzündet. Am nächsten Tag ging sie zum Arzt und der wollte sie ins Krankenhaus tun, so hoch Antibiose. Und meine Tochter hat gesagt, nee, es geht nicht, ich kann nicht weg. Und dann haben die das so hinbekommen, also nur so. Die hat,
Was? Das noch mittendrin.
genau, die hat sowas von funktioniert. Und also ich sage immer, unsere Tochter hat mein Hirn übernommen und unser Sohn meinen Körper. Der hat alles gemacht, was so, ja, zu machen war. Und meine Tochter hat das Denken für mich übernommen. Ich war einfach komplett raus. Genau. Und dann durften wir, genau, als klar war, dass nun Arzt kommt, durften wir den Erich dann reinnehmen. Die Männer haben ihn dann reingetragen, aufs Sofa gelegt. Und dann musste man erst mal nur so lassen. Und dann kam der Arzt und hat da die Leichenschau gemacht und wir haben im Hof so eine Hollywood-Schaukel und ich erinnere mich dann in diesem Zeitraum, ich saß auf dieser Schaukel und habe nur geschaukelt, einfach nur geschaukelt und gezittert, geschaukelt. Ja, und dann war der weg und dann, genau, Polizei weg und der Mann von der Krisenintervention. Der hat sich dann auch verabschiedet und hat gesagt, also so wie er das sieht, sind wir hier wirklich gut aufgestellt und haben ein ganz gutes Netz und er glaubt, er kann uns jetzt so alleine lassen. Und ja, dann waren die alle weg. Und dann kam wieder so ein klarer Moment, dass ich dachte, okay, jetzt ziehen wir den Erich an. Wir richten ihn ein bisschen her und genau, das haben dann wir drei gemacht, also mein Sohn, meine Tochter und ich. Und es war auch so klar, was wir ihm anziehen. Also er war einfach ja begeisterter Musiker und er hat seine Lederhose und sein Trachtenhemd anbekommen. Und dann haben wir ihn wunderschön auf dieses Sofa wieder gebettet. Das war sein Sofa. Und mir heute noch ganz unbegreiflich, wo der dann fertig war und auf diesem Sofa lag, hatte er ein Lächeln auf dem Gesicht. Er war vorher schon entspannt und dann wirklich ein Lächeln. Also, und nichts von einem Toten, gar nichts. Er war ja auch, ja, er war sonnengebräunt, weil er viel draußen und so hatte eine wunderbare Gesichtsfarbe. Und er lag da, wie wenn er schläft. Und so gegen, ja, war dann vielleicht 2:30 oder so, hat sich dann unsere Familie halt so verabschiedet. Und wir haben beschlossen, wir holen uns einfach ein paar Isomatten und legen uns zum Papa. Und ja, dann, mein Schwiegersohn war so, ja, ein bisschen raus. Der hat hier im alten Kinderzimmer dann geschlafen und genau, der Michael und die Nicola haben uns zum Erich gelegt und ja, schlafen war jetzt eher nicht so, aber genau, wir waren einfach bei ihm. Und in der Früh, das war
Kannst du
wirklich.
dich vielleicht auch noch erinnern, was du da dann so für Gedanken gehabt hast? Weil, also ich kann mich nur erinnern, dass sie so, auch so Gedanken gehabt haben, die die ganze Zeit immer wieder in Dauerschleife bei mir waren, wie zum Beispiel, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Also so Sätze oder Worte, die da vielleicht immer wieder, oder warst du es gar nicht
Nein, da
in dieser
wüsste ich
Nacht?
gerade nichts. Ich weiß nur, also ich konnte dieses Zittern nicht stoppen. Ich konnte dieses Zittern nicht stoppen. Und doch, eins war noch, also ich lag direkt am Sofa und ich weiß ja auch aus der Erfahrung, dass ja manchmal so Körperteile sich dann von Toten entspannen und ich hatte die ganze Nacht Angst, dass ich, oder die Rest der Nacht Angst, dass ich einschlafe und die Hand fällt runter. Das war mein Gedanke, dass nicht diese Hand mich irgendwie, ja, falls ich einschlafe. Und ich glaube, das hat mich auch am Einschlafen gehindert. Das war mehr so ein Dösen Und ich bin auch als Erster ganz früh, weiß nicht mehr wann, ja, war ich wieder wach und saß dann einfach am Boden vor ihm auf dem Sofa und habe ihn berührt und habe ihn einfach nur gestreichelt und berührt. Und durch das, dass der ja so schön aussah, war das war so surreal. Das war so, du dachtest, ja, jetzt wacht er auf, der wacht wieder auf. Und du sitzt und ich saß da und dachte immer, ja, also jetzt ist das ist doch nur ein Albtraum. Ja, ich glaube, das hat ja jeder vielleicht auch so das Gefühl, das ist doch nicht wahr, das ist ja, das ist ein Albtraum. Ja, und durch das, dass wir ja auch immer schon sterben, war bei uns immer ein Thema und wir alles so eigentlich immer auch schon besprochen hatten, wie wir es denn haben wollen. Ja, war klar, er bleibt jetzt erstmal hier. Und unsere Familie kam dann auch wieder und da waren dann schon die ersten Stimmen dabei, die sagten, nee, das kannst du nicht machen und es ist ja auch viel zu heiß. Es war ja immer noch gnadenloser Sommer und man kann jetzt da keinen Toten hier lassen. Und da war ich dann schon relativ klar, aber immer im Hintergrund mit eben unserer Tochter. Wir haben dann die Bestatterin angerufen und wir haben hier wirklich in der Nähe ein ganz tolles Bestattungsunternehmen. Und die kam dann und die hat gesagt, ja, wir kriegen das hin. Wichtig ist, dass es dunkel ist, dass die Sonne draußen bleibt in dem Raum. Und genau, sie begleitet das mit und wir dürfen das machen, so lang wie es geht. Und
Aber
ja,
das ist
die
ja wirklich
Kinder sind dann.
extrem wertvoll, oder? Das,
Ja.
weil gibt ja, also gerade wenn du Gegenstimmen hast, wo vielleicht sagen, ach, kannst du das überhaupt machen und so weiter, dass dann wirklich dieser Profi kommt und sagt, ja, wir machen das und es ist okay und wir richten das so und so ein und oh, da muss da ja auch ein Stein vom Herzen fallen und so.
Ja.
Okay.
Genau. Und eben das, also da wundere ich mich ganz oft nur, woher ich diese Kraft hatte, das wirklich dann auch durchzusetzen. Also die Kinder haben schon auch ihren Teil dazu beigetragen, aber das war was, wo ich war einfach klar, das will ich so
Ja.
oder wir wollten das so und das geht nicht anders. Auch im Nachhinein die Vorstellung, dass der da irgendwie vielleicht sogar nachts nur abgeholt worden wäre und wäre weg gewesen, ganz, ganz unvorstellbar. Und dann hat dieser Tag so seinen Lauf aufgenommen. Also wir haben dann natürlich, also ja, ich glaube, ich habe nur ein oder zwei Freunde angerufen und den Rest haben die Kinder erledigt. Und dann hat sich das so verselbstständigt, dass einfach die Menschen kamen. Die kamen und es war den ganzen Tag immer jemand da. Die einen haben Blumen gebracht und sind einfach da geblieben. Jeder konnte in dieses Wohnzimmer. Und ich habe Erich dann vom Garten eine Blume geholt und habe ihm die so in die Hände gelegt. Und ja, auch wieder meine Tochter, die hat irgendwann beschlossen, ja, wir brauchen Musik und hat dann so eine Spotify-Klaviermusik-Playlist, die, keine Ahnung, 18 Stunden geht, im Hintergrund laufen lassen und Kerzen aufgestellt und es war eine Atmosphäre und ich bin immer wieder rein und ich bin immer wieder raus und also ganz, ganz, also ja, wirklich wunderschön, wunderschön. Und dann war eben diese Geschichte, dass immer Dienstagabend Musikprobe ist und wie gesagt, das war mein Mann sein heiliger Dienstagabend und irgendwann weiß nicht mehr, wer die Idee hatte, dass man die fragt, ob sie abends kommen und hier noch ein kleines Ständchen zur Verabschiedung spielen. Und die haben sich auch gleich bereit erklärt. Und auch das haben dann die Kinder wieder übernommen, dass einfach so die ganzen Nachbarn, die Freunde, alle waren einfach irgendwann da. Mir war das gar nicht klar, dass die alle kommen. Und dann hat sich die Kapelle da im Hof aufgestellt und hat wirklich drei wunderschöne Stücke gespielt. Und das war auch so ein, das war mir auch noch so wichtig. Wir waren, ich weiß gar nicht, glaube ich, 3 Jahre vorher auf einer Beerdigung oder auf einer Verabschiedung von einem guten Bekannten. Die haben das ähnlich gemacht. Und also jetzt nur ohne Musik. Die hatten dann so einen freien Trauerredner. So war die Verabschiedung. Und da hat man sich dann im Nachhinein danach so im Hof getroffen und dann gab es halt dann auch was zu trinken und so. Und ich weiß noch, damals sind wir weggelaufen und mein Mann hat zu mir gesagt, also wenn es mal so wäre und es wäre auch Sommer, dann schaust, dass du das auch so machen kannst, aber stell kein Wasser hinterher hin, sondern ein Bier. Das war ihm ganz wichtig, dass man da noch ein Bier trinkt. Und ich habe mich dann vor die Kapelle gestellt und habe gesagt, ihr wisst alle, wie der Erich war. Er hat einfach gute Gesellschaft geliebt und er hat auch immer ein gutes Bier geliebt. Und deshalb bleibt einfach nur da, trinkt ein Bier auf ihn und ihr dürft alle nur rein und euch verabschieden. Und also bis auf ein paar ganz wenige sind dann alle durch das Wohnzimmer gelaufen. Wir konnten das so einrichten, dass das so ein Durchlauf wird und konnten sich verabschieden von ihm. Und ich glaube, das war, ja, es war für mich auch so wunderschön zu sehen, dass die Menschen, ja, dass es so ein wichtiger Mensch war und dass es jedem wichtig ist, nur einmal Tschüss zu sagen. Und das war so eine Atmosphäre. Die haben ja, also wenn sie so ein Ständchen spielen, immer einen Hut auf und die Männer sind da alle rein und haben den Hut abgenommen. Und also es war wirklich Wahnsinn. Und genau, blieben wirklich fast alle nur da, haben nur ein Getränk getrunken und haben sich dann verabschiedet. Ja, dann waren wir wieder alleine. Und meine Tochter hat dann gesagt, sie wird heute gern eben bei ihrem Mann schlafen oder halt, sie bleiben hier, aber sie wollte zudem, dass der nicht so alleine ist. Und dann haben mein Sohn und ich uns nochmal zum Erich gelegt. Und dann war das da auch wieder. Also sobald ich zur Ruhe kam, dieses Zittern, dieses unendliche Zittern. Und irgendwann nachts hat mein Sohn mal gesagt, der hat mich so im Arm gehabt und hat gesagt, Mama, kannst du nicht aufhören? Und ich habe wieder gesagt, nee, es geht nicht, du kannst es nicht steuern.
Hast du das damals einordnen können, das Zittern? Also, dass du das Wissen schon gehabt hast, was das Zittern bedeutet, dass das eben ganz normal ist vom Nervensystem in einem
Ja.
Überlebensmodus, um wieder runter zum Fahren.
Also genau, ich wusste es, aber es war jetzt nicht klar. Mir war nur klar, nicht gegensteuern. Also das war irgendwie so klar, zulassen, weil das ist, glaube ich, wichtig. Und gell, also ja,
Aber
das
das ist ja auch immer
war.
dann so schwierig für unser Umfeld, für unser engstes Umfeld. Also generell, diese Trauer oder oh, dieser schlimme Zustand des anderen mitzuerleben und dann auch so zu spüren durch das Zittern, gell? Also was dein Sohn da beschreibt, das macht ja was selber wieder mit um und deswegen ist es so schwer auszuhalten, wenn es dann der Mama oder eben jemandem Nahestehenden so schlecht gerade geht. Ach,
Ja.
kann ich voll nachfühlen. Und meine Tränen, also bei mir tropft schon alles auf meine Decke. Es ist echt so berührend und ich kann mir vorstellen, dass gerade alle, die zuhören, dass es ihnen ähnlich geht. Und wenn ihr da draußen auch merkt, ihr braucht eine Pause oder so, weil es ist ja auch sehr intensiv, diese Geschichten zu hören, dann dürft ihr natürlich jederzeit auf Pause schalten und kurz mal durchatmen oder sich durchschütteln und dann wieder weiterhören. Ist ganz wichtig, dass man da auch auf sich zwischendurch achtet, gerade wenn man selber frisch trauernd ist und diese Geschichten auch so sich anhört, gell?
Ja, es war dann so, also das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Das lief dann irgendwie auch ohne mich ab, die Termine auszumachen. Ja, es war auch noch ganz wichtig. Also, mein Mann hat das jetzt nicht so mit der Kirche hat es aber nie irgendwie den Schritt gewagt, auszutreten. Also er war schon immer nur dabei. Aber es war so klar, den Pfarrer, den wir hier haben, also das wäre so gar nicht seins. Und es gab also es ist so eine Pfarreigemeinschaft, und da gab's, oder ja, den gibt es nur, der ist jetzt nur nicht mehr hier, das ist so ein Pater. Und ja, einfach ein ganz toller, und es wäre uns so wichtig gewesen, dass der die Beerdigung macht. Und die Bestatterin hat aber gesagt, schwierig, die dürfen sich immer nicht so ins Gehege kommen, also was immer alles nur so dazukommt. Und mein Sohn hatte aber einen privaten Kontakt von dem, der kannte den Vater gut und hat ihn dann gefragt, ob er die Beerdigung machen würde. Und ja, der hat zugestimmt, und wir waren dann auch, weiß gar nicht mehr, nee, nicht am Dienstag, ich glaube, das war dann später, wo wir beim Pfarrer waren. Genau, auf jeden Fall war dann Mittwoch, und dann wurde oder war so langsam, sind so ein bisschen die ersten Zeichen von, also ja, so arg lang können wir ihn hier nicht mehr liegen lassen. Finger so blau und so, aber immer noch ein Lächeln, immer noch ein Lächeln. Und nochmal auch die Bestatterin, die kam dann am Mittwoch früh wieder und hat gesagt, wie ist das, was denkst du? Wann denkst du, kannst du ihn loslassen? Wann darf er gehen? Wir können es noch, wir können es auch diesen Tag noch lassen, aber überlegst es. Und ja, dann ja, haben wir beschlossen, dass er dann jetzt am Mittwoch gehen darf. Und dann, die kamen dann irgendwie so 10, 11. Und wirklich in einer Ruhe und in einer Atmosphäre haben die das dann alles gemacht und haben ihn da so schön reingelegt, und dann durfte ich wieder ins Wohnzimmer und durfte mich wieder allein vor den Sarg stellen und mich verabschieden. Und also so ganz ohne jeden Druck und nicht das Gefühl, ja, jetzt aber mach hinne, wir haben noch mehr Termine oder so. Also das war so, so wertvoll. Und dann haben sie ihn rausgetragen, und dann im Hof nochmal dasselbe. Also er war dann immer nur auf, und ich durfte im Hof nochmal, keine Ahnung wie lange, einfach da stehen und ihm nochmal alles sagen, was ich zu sagen hatte oder was mir in dem Moment einfiel. Genau, und dann haben sie ihn mitgenommen, und auch, also wir durften, die Bestatterin hat gesagt, jederzeit, egal was ist, ja, schreibt mir, ruft mich an. Die hat mir dann auch, oder hat auch wieder alles die Nicola übernommen. Donnerstag um 10 Uhr wird er verbrannt, und ihr könnt euch eine Kerze anzünden. Und eigentlich war immer mein Gedanke, oder in dieser Zeit mein Gedanke, ich möchte beim Verbrennen dabei sein. Das kann man ja heute auch in
Ja, das
Krematorien
kann man.
so machen. Aber es hat sich dann nicht mehr richtig angefühlt. Ich dachte, nee. Das ist, nee, geht nicht, möchte ich nicht. Und genau, war dann so eine Zeit, wo wir uns halt zu Hause hingesetzt haben und die Kerze angezündet haben. Und dann hatten wir, also Samstag war Beerdigung geplant, und der Sommer ging ja wunderschön weiter. Und wir haben dann beschlossen, also mein Bruder, seine Frau und mein Neffe, der ein ganz, ganz enges Verhältnis auch zum Erich gehabt haben, die waren dann einfach da. Die waren da den ganzen Tag, haben sich krank gemeldet in der Arbeit, und wir haben dann beschlossen, wir schlafen alle gemeinsam draußen.
Oh,
Und
wie
wir haben uns
schön.
dann draußen hingelegt, ja, und halt so Matratzen in den Hof und immer eine Kerze an und dieses in den Himmel schauen. Und ja, man sieht ja dann immer einen hellen Stern, und oder denkt sich, ja, er ist jetzt auch da. Und das haben wir bis zum Samstag gemacht. Also dann 3 Nächte draußen geschlafen.
Wow.
Und wir hatten eben unsere Nachbarin, die hat so unaufgefordert jeden Morgen einfach Frühstück geholt, Semmeln geholt und uns und an unser Übernachtungslager hingelegt. Und die hat uns jeden Abend, wir waren ja 8 Personen, hat uns jeden Abend bekocht. Die hat jeden Tag gefragt, wie viel seid ihr heute, und hat uns Essen gebracht. Das war Wahnsinn. Und das sind die Hilfen, die so unendlich wertvoll sind. Die haben das richtig gut gemacht. Und sonst war eigentlich in dieser Zeit relativ ruhig. Man hat ja dann diese Termine und muss hier genau Musik und alles Mögliche aussuchen und wer sagt was. Und ich weiß noch, dass der Pater gesagt hat, ihr könnt auch selber eine Rede halten. Aber das war ganz außerhalb des Machbaren. Das war einfach gar nicht möglich.
Ah ja, das kann ich nachempfinden. Also ich finde das so immer wieder krass, wenn ich dann jemanden zuhöre, der dann sagt, er hat diese Rede gehalten. Wie geht das? Wie kann ich
Ja,
nur reden?
ganz genau.
Wahnsinn, gell? Aber ich habe das heute keinen, ne?
Das war gar nicht möglich.
Wer hat
Ja, und
dann oder wer hat dann was gesagt oder wie hat das dann
also
gestaltet?
wir haben dann auch noch, das war genau, weil also genau, das mit Thema Beerdigung und Kirche, was ja nicht so Erik sein Ding war, haben wir dann nur beschlossen. Mein Mann der hat auch Schlagzeugunterricht gegeben, und der hatte einen Schüler, der gleich alt war wie er, und der ist mittlerweile Trauerredner. Und wir hatten jetzt nicht den Kontakt zu dem, wir haben den nur immer wieder mal so getroffen. Und das fiel mir irgendwann ein, und das war immer alles so ein gemeinsamer Beschluss. Da habe ich gesagt, wir machen am Freitagabend im Garten eine Verabschiedung. Wir haben den angerufen und gefragt, ja, macht er. Und wir haben das große Glück gehabt, dass die Bestatterin uns die Urne gebracht hat. Dürfen die jetzt ja gar nicht so ganz unbegrenzt, gell? Da gibt es ja auch so Vorschriften. Genau, da hat die alles gemacht. Und dann haben wir diesen Garten einfach nur Blumen. Blumen waren ganz wichtig. Überall Blumen, Blumen, Blumen. Und wir haben so ein Pavillon im Garten, und da wurde die Urne aufgestellt. Und mein Mann hat also Gitarre gespielt, Schlagzeug und Bass, Tuba.
Was?
Und seine Instrumente haben wir da dann aufgestellt. Die waren dann da schon ein bisschen so mit Blumen eingebunden und so. Genau. Und dann waren Familie und engste Freunde da. Und dann haben wir im Garten eine Verabschiedung gemacht. Und das war einfach auch wunderschön mit Musik, so Lieblingsmusik, wo ja zum Beispiel eines der Lieblingslieder von Erich war: Ich war noch niemals in New York. Der hat immer gesagt, ob ich das wohl noch schaffe in meinem Leben. Und sowas kam dann da. Und genau, John Miles, Music, genau, das war auch noch so ein Lied, das er so geliebt hat. Also wirklich. Genau, und dann mein Schwager und meine Schwägerin, also Erichs Schwester, die haben Wurstsalat gemacht, und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben einfach diesen Abend nur so, ja, schön für uns gestaltet und eine eigene Verabschiedung gemacht. Und am Samstag dann war Beerdigung, 11 Uhr, immer noch brutalstes Sommerwetter.
Krass.
Ja, also, ja, Wahnsinn. Also durch das, ja, mein Mann war so ein Vereinsmensch auch, und ja, also Kirche hat nicht ausgereicht, um alle Menschen zu fassen. Meine Freundin hat später im Nachhinein gesagt, sie hat doch nie so viele Menschen so hemmungslos weinen sehen auf dem Friedhof. Und muss natürlich auch sagen, wir haben das schon so ein bisschen außergewöhnlich gestaltet, weil also unser Sohn ist auch begnadeter Musiker und ist ist auch DJ und so, und der hat natürlich auch alle Möglichkeiten gehabt. Wir haben eine Anlage dann auf dem Friedhof auch aufgestellt und haben als Verabschiedung, also der Moment, als ich zum Grab ging, war dann von Barclay James Harvest Hymn. Das war unser Lieblingslied und das lief da und das hat wirklich diesen Friedhof beschallt und da sehe ich mich heute oft noch so stehen und denke mir, das ist nicht mein Film. Denkst, das ist, nee, also was mache ich hier eigentlich? Das ist doch nicht meins. Ja, auch in diesem Fall wieder eine wunderschöne Beerdigung und dieser Pater hat das wirklich auch ganz toll gemacht. Ja, genau. Und
Und
dann
das ist ja
auch.
dann
Ja.
oft so im, wie du sagst. Man ist dann auch so gut beschäftigt, eben so eingebettet in diese Liebe, die so spürbar gerade ist, wenn du es so beschreibst und erzählst von allen Seiten, wie getragen von der Liebe, oder? Und jeder ist da und hält die links und rechts und lässt dich sein. Und ja, also
Ja.
meistens bei vielen ja so in Richtung Beerdigung und dann ist die Beerdigung und die ist auch nochmal so ein richtig schönes Ritual, sich zu verabschieden und gleichzeitig natürlich auch wieder der Gedanke, eigentlich soll es nicht so sein, eigentlich will ich doch einfach nur auf meinem Bauernhof sitzen mit meinem Mann, so das ist ganz normal, dass dann auch die Gedanken dann da sind und dann hast du es ja auch schon mir geschrieben, dann ist ja auch sozusagen der Absturz gekommen, so diese Beerdigung vorbei. Und was jetzt? Was kommt jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Jetzt irgendwie in den Alltag zurück und oh, die anderen Leid, die uns ja schon immer tragen in diesen Tagen, oder? Die haben ja auch wieder ihren Alltag so.
Genau.
Wie ist es da dann für die weitergegangen?
Genau. Ja, auch man muss es wieder als großen Glücksfall beschreiben. Genau, die Nicola war ja dann krankgeschrieben erstmal aufgrund ihres Katzenbisses, der wirklich heftig war. Unser Sohn hat den Superchef, der konnte sich freinehmen. Die anderen sind ja dann so langsam wieder raus und. Und dann kommt ja so genau der Moment, wo du denkst, ja, und jetzt? Was jetzt? Und ich bin also eigentlich ja, sehr tough und komme immer mit allem klar. Und das war mitunter das Schlimmste. Ich kam einfach nicht mehr klar. Ich konnte nichts mehr. Ich konnte nicht mehr denken. Ich konnte einfach nichts mehr. Es war wie wenn mein Gehirn rausgeblasen wäre. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren und es war reinster Überlebensfunktionsmodus. Aufstehen, du stehst halt auf, weil man halt aufsteht, aber nicht, weil jetzt irgendwie du das Gefühl hast, du willst aufstehen oder es war immer einfach jemand da um mich rum und ja, Essen. Ich hätte einfach aufgehört zu essen, weil das war ja auch, ich bin es nie gewohnt, alleine zu essen. Wir haben immer gemeinsam gegessen, 30 Jahre, und plötzlich sollst du dich da allein an den Tisch hinsetzen und sollst essen. Geht nicht. Und genau, ich konnte einfach nichts tun. Ich saß einfach nur. Und dann kommen ja immer schon auch noch, gell, Freundinnen sind da und Menschen sind da und ja, und du sitzt da halt und lässt es so über dich ergehen. Es läuft einfach alles vorbei.
War das dann auch so, dass dann dennoch nur weiterhin regelmäßig auch Freunde, also natürlich deine Kinder und so weiter, aber auch andere, die dann auch immer wieder auftaucht sind und mit dir gegessen haben oder irgendwas gemacht haben mit dir?
Also durch das, dass es so klar war, dass ich nicht alleine bin, hat sich das Außen schon ein bisschen zurückhalten. Die wussten, ja, die Kinder sind da und ich bin gut aufgehoben und es kam schon immer wieder jemand vorbei, aber die mussten sich jetzt nicht so um mich kümmern, also das, weil klar war, dass ja meine Familie um mich rum ist. Ja, es war sogar eher, weil es, weiß nicht, ob, ja, das ist wahrscheinlich normal, dass auch Menschen kommen, die zu denen du jetzt nicht so einen ganz engen Kontakt hast, die, aber also wo man sich schon gut versteht, aber das war oft sogar anstrengend. Das war mir einfach zu viel. Ich konnte mich auch nicht konzentrieren. Ich konnte mich auf kein Gespräch konzentrieren. Das war nur ganz kurz das Wichtigste und dann hat wirklich mein Geist sich verabschiedet. Es ging nicht. Es war nicht möglich, mit mir eine halbe Stunde zu reden und die ganzen Stresssymptome dazu, dieses Ohrensausen, der Kopf brummt dir, alles ist viel zu viel zu viel, also gar keine Möglichkeit, ich konnte einfach nichts machen. Aber ich konnte ja auch nicht schlafen, also schlafen war ja auch ganz furchtbar und also das ist ein Zustand, den man irgendwie, ja, man stellt sich ja von außen schlimm vor, wenn man das bei jemand anders hört, aber man kann sich nicht vorstellen, wie das
Ja,
wirklich ist, wie sich das
voll.
wirklich anfühlt.
Ja,
Gell?
voll. Das kann man auch so schwer beschreiben, gell? Weil man kann irgendwie, ja, simple Kopfschmerzen oder so, das kennt jeder. Oder man hat sich einen Arm gebrochen, dann kann man das vielleicht auch beschreiben. Aber so diesen Zustand, der so viele Symptome gleichzeitig da hat,
Ja.
da weiß man gar nicht, wo anfangen. Wo fange ich an? Beim Schmerz?
Oh, genau.
So.
Und so, also ich hatte ich habe das wirklich auch gemacht. Also erstmal bin ich noch nicht wieder in diese Dusche raus. Das war eine Weile, also ja, tabu erstmal, wobei gar nicht so lange, weil da war mir dann schon wieder klar, ich muss mich dieser Situation stellen und ich möchte jetzt nicht diese Dusche für immer vermeiden, sondern weiß nicht, wie lange es gedauert hat, dass ich dann wirklich ganz bewusst da raus bin und mich auf den Boden gelegt habe und ich wollte mir den Kopf einfach an die Fliesen hauen, um diesen Schmerz in meinem Herzen irgendwie zu überdecken. Du möchtest, dass dir irgendwas wehtut im Außen oder an deinem Körper, der diesen Schmerz von deiner Seele etwas überlagert, dass das für einen Moment einfach besser wird. Das war lang so ein Begleiter von mir, mich einfach irgendwo auf den harten Boden zu legen und zu weinen und im Ansatz den Kopf mir gegen die Wand zu hauen, dass ich es irgendwie aushalten konnte.
Und dann hast du
Ja.
ja auch noch geschrieben, dass du etwas für dich irgendwie entdeckt hast oder auch nicht, ganz unbewusst. Du hast den Satz geschrieben, den Heustock-Lehrgabeln hast beschrieben. Das war so eine sinnlose, stupide Arbeit, hast du gesagt, die du da tagtäglich dann irgendwie gemacht hast. Kannst
Genau,
du davon mal erzählen? Ist das dann etwas gewesen, das gleich direkt am nächsten Tag oder war das plötzlich so eine Eingebung und sagst, so jetzt ich gabel einfach los? Und wie hat sich das dann
nee.
angefühlt? Befreiend oder erleichternd oder war es mehr Vermeidung? Also, ja, nimm uns da mal mit.
Also, es war ja dann so, man hat ja dann auch erstmal immer noch viel zu erledigen und genau, es ist nicht wie so in einem normalen Haushalt, wo dann relativ schnell so der Alltag klar ist, sondern hier gab es einfach wahnsinnig viel zu regeln und ich hatte jetzt schon, also in allem ein bisschen Einblick, aber einfach nicht den großen. Die Finanzen hat mein Mann gemacht mit Steuerberater, alles bliblablub. Und genau, man muss ja dann auch diese Dinge so erledigen. Und es hat immer so ein bisschen gereicht, keine Ahnung, eine Stunde am Tag, um mich da damit zu beschäftigen. Und dann war aber der Akku einfach wieder leer. Genau, dann, ich weiß noch, 3 Wochen war das so, dass ich irgendwie überlebt habe und eigentlich nichts gemacht habe in dieser Erstarrung festhing. Und dann hat sich so die Frage gestellt, was mache ich jetzt? Es war ja dieses Alm-Thema noch offen. Und die von der Alm haben gesagt, also ich kann sofort wiederkommen, einfach genau wie ich möchte. Und dann dachte ich mir, glaub, das ist erstmal die Lösung. Ich habe die gefragt, ob sie es mit mir aushalten, weil es bestimmt nicht einfach wird mit mir. Und die haben gesagt, ja, gar kein Thema. Und dann bin ich nach 3 Wochen das erste Mal wieder auf die Alm. Und wir haben das dann so weitergeführt. Der Sommer war ja dann schon etwas fortgeschritten. Die Saison geht ja dann nicht mehr so lang. Und im Nachhinein habe ich immer gesagt, dieser Restsommer, immer diese 4 Tage auf der Alm, hat mir meinen Arsch gerettet. Ich war dann für die Tiere mit zuständig. Ich bin einfach stundenlang im Berg rummarschiert. Ich konnte schreien, ich konnte weinen und ich habe einfach die Schumpen, sagt man bei uns, gesucht. Und wir hatten da so ja, 200 Jungrinder und auch ein bisschen bewirtschaftet. Und die haben das so gut mit mir gemacht. Also ich konnte, wenn ich wollte, dann ein bisschen mit ausschenken, mit bedienen. Und wenn ich nicht wollte, konnte ich auch nicht. Und also meine Hauptaufgabe war dann wirklich im Berg rum zu marschieren und habe da dann schon gemerkt, ich bin schon immer jemand, der laufen muss. Dass Laufen und Bewegung gut ist. Und also ich war immer 4 Tage da oben und 3 Tage zu Hause. Die Praxis war einfach erst mal tabu, war zu. Und dann habe ich angefangen, mir zu Hause Projekte zu suchen. Und eben Projekte, bei denen ich mich nicht konzentrieren muss, bei denen ich nicht denken muss, aber mein Körper sich verausgaben kann. Und es war wirklich oft Verausgabung bis zur totalen Erschöpfung. Um vielleicht auch da wieder, genau, wenn dir abends wirklich alles wehtut, dann spürst du nicht mehr so sehr deinen
Schon.
wirklichen Schmerz. Und das hat angefangen mit, also wir waren ja schon ein bisschen damit beschäftigt, so den Hof also umzubauen, umzuräumen. Ich habe dann zum Beispiel im alten Stall, das hat mein Mann noch gemacht, da war dann schon so die Aufstallung und das war schon alles raus, Wände geweißelt. Einfach völlig sinnlos, weiße Farbe in den ganzen Stall hinzuschmieren. Gut, dann war dieses Projekt vorbei. Was mache ich jetzt? Dann stand ich irgendwann in diesem Heustock und dachte mir, ja, eigentlich könnten wir diesen Heustock leergraben. Und dann habe ich keine Ahnung, ich weiß nicht mehr wie lange, einfach nur gegabelt. Es war immer noch Sommer, es war heiß, ich habe mich völlig verausgabt und das war meine Rettung. Und laufen, also wirklich auch nur, das kam nur dazu. Ich bin dann wirklich zum Joggen gegangen und zwar wirklich bis zum Rande, dass ich mich übergeben musste. Immer so lang laufen, bis ich fast speien musste und dann ging es mir wieder besser. Dann hat das wieder ein bisschen geholfen und ich konnte wieder so ein kleines bisschen ja, weiter im Alltag. Und das Schlimmste waren einfach so diese Gespräche mit dem Steuerberater. Keine Ahnung, man muss alles ummelden. Dieser ganze Wust, der da so dranhängt, das ist so übrig, das ist so sinnlos und du musst es irgendwie machen und eigentlich schaffst du es aber gar nicht. Und genau, und da hat mir einfach diese Arbeit geholfen. Ich habe immer so
Aber
meinen
das
Mann dann im Ohr gehabt, der zu mir gesagt hat, hey, geht's eigentlich noch? Was machst du hier? Und ich habe immer so geschimpft mit ihm. Also wirklich auch dieses Rauslassen. Du kannst so viel rauslassen in dieser Arbeit. Und ich konnte jetzt nicht einfach in den Wald gehen und schreien, sondern ich musste das mit irgendwas verbinden, mit körperlicher Arbeit.
Aber so gut, also so dieses Intuitive eben, wenn wir unseren Körper wirklich mitnehmen. Und natürlich, diese Grenzen, gell, die spürt man ja dann auch schlecht, eben wie du sagst, mit dem Erbrechen und so weiter. Ich kenne das ja auch noch. Bei mir war es ja genau gleich mit dem Sport halt. Ich habe kein anderes Projekt so gehabt. Aber oh, ich habe, also Bettina, ich habe an manchen Tagen, du kennst die Übung Burpees, ist so ähnlich wie beim Herkules vom Seelensport. Da habe ich manchmal 300 hintereinander gemacht. Nur um mich zum Spüren und mit jedem mehr habe ich mehr brüllt, habe ich mehr geweint und auch da manchmal erbrechen müssen oder schwindlig oder zusammenbrochen danach, diese Totalerschöpfung. Aber gleichzeitig war ich wieder so, also ich habe mich voll gespürt und nicht nur mehr diesen Druck im Brustkorb, sondern einfach überall und auch eine gewisse Lebendigkeit, die wieder da war. So, gell? Also ich kann es so nachempfinden und ich glaube, wenn ich auch diesen Heustock da gehabt hätte, ich wäre definitiv mit dir Gabel für Gabel dort hochgegangen. Vollgas. Und das ist so
Ja.
wichtig, dass man da auch über den Körper eben so sich, ja, sich wieder spürt. Natürlich mit gesünderen Grenzen, wie wir es gemacht haben. Aber trotzdem, das
Ja.
ist so ein richtig wichtiger Schritt da.
Und er hat ja das Außen schon auch so mitgekriegt, was ich alles mache. Und die wollten mich immer so bremsen, aber es war einfach, nee. Und
Voll.
es war gut so. Also wirklich, ja, Gott sei Dank, sage ich immer noch, diese Möglichkeit auch zu haben. Weil was machst du jetzt, wenn du in einer Zwei-Zimmer-Wohnung hockst und nichts
Voll.
tun kannst? Du bist ja völlig,
Drehst durch. Ja.
also geht nicht. Also ich habe im Übrigen auch probiert, ich habe dann eine gute Bekannte, die hat mir so ein, ihr Nachbar ist Psychologe und die hat mir dann einen Termin vermittelt und die konnte ganz schnell bei einem Psychologen eben aufschlagen und ich habe das, ich glaube, 3 oder 4 so Stunden jede Woche, also immer eine Stunde gehabt und es hat mir nichts gebracht. Da dachte ich mir immer, nee, ich sitze da und die erzähle dir und die weinen ganz furchtbar, aber da kommt nichts, das bringt mich nicht weiter. Und ich habe dann also, ja, für mich beschlossen, ich brauche keine Therapie, sondern ich habe hier Therapie und kann mich richtig, richtig
Auspowern.
verausgaben. Und,
Ja.
ja, und das
Aber
bringt.
hat es dann auch irgendwie einen Punkt gegeben, wo du gemerkt hast, körperlich, okay, jetzt ist Schluss, jetzt bin ich da an der Grenze, jetzt sollte ich vielleicht achtsamer mich bewegen anfangen, weil bei mir hat es das zum Beispiel gegeben, da ist dann wirklich ein Punkt erreicht gewesen, bei mir war es dann, oh, mein Körper hat mir deutlich gesagt, okay, gerade 300 Burpees sind nicht mehr gut, bitte ein bisschen ja, achtsamer mit mir. Und zwar ist bei mir meine Zuckerschraube im Knie explodiert. Und ich habe dann 10.000 Splitter in meinem Knie gehabt, die dann operiert werden haben müssen, also rausgeholt in einem sehr langen OP und so, weil es einfach zu viel an Bewegung, also zu aggressive Bewegung für meine Beine, so in die Richtung. Und ja, danach habe ich angefangen, achtsamer, eben wirklich so dosierter mit dieser Bewegung zu arbeiten. Und da bin ich dann auch in die Richtung gekommen, wo es dann mehr nach Gefühl, also mich mehr spüren, Ding, aber das war auch ein Jahr später, oder? Also nicht von einem Tag auf morgen, sondern eben es hat eine Zeit lang gebraucht. Deswegen frage ich mich gerade, wenn du so einen ähnlichen Weg gemacht hast und den Körper so verausgabt hast, ob da auch irgendwann ein Punkt war, wo du gemerkt hast, okay, jetzt nimm so extrem, sondern einfach sanfter und achtsamer.
Nee, nee, und das ist bis heute noch ein bisschen ein Problem. Also mein Körper, bin ihm unendlich dankbar, ist richtig hart im Nehmen. Und ich neige, das war aber schon immer so, einfach so meine Persönlichkeit auch. Ich neige dazu, immer über meine Grenzen zu gehen, was sich bei mir dann eher so äußert. Also mein Körper macht das unendlich mit. Wie soll ich sagen, ja, mein Kopf macht dann irgendwann das Problem. Also ich merke dann schon genau, es drückt im Herzen, es fängt das Herzstechen an, ich werde unendlich nervös, ich komme nicht mehr runter, ich kann nicht mehr schlafen. So, das ist eher sowas. Aber mein Körper hat das toi, toi, toi bis heute richtig gut mitgemacht, keine größeren Ausfälle. Ich hatte Gott sei Dank ja auch, also da ist jetzt unsere Tochter auch immer so der Ansprechpartner, die immer so der Bremser ist. Vorher war das mein Mann. Mein Mann war einfach immer der Bremser und es war eigentlich auch mitunter der Einzige, der mich bremsen konnte, weil er das immer sehr liebevoll gemacht hat und immer sehr diplomatisch und nicht so, du, jetzt hör mal auf, sondern komm, wir laufen jetzt so eine Runde spazieren oder wir machen jetzt einen Mittagsschlaf oder irgend sowas. Und genau dieser Bremser hat extrem gefehlt. Meine Tochter konnte das am Anfang auch noch nicht so wirklich. Also über viele Gespräche haben wir das dann uns wieder so erarbeitet. Aber
Ja, ich kann mir vorstellen, dass gerade bei deiner Tochter auch ein bisschen Angst mit dabei ist. Also dieses, wenn man die Mama dann sieht, wie sie sich ständig verausgabt und einfach über diese Grenzen geht und sie hat ja auch ihren Papa verloren, das macht natürlich auch Angst. Also ich so in der Tochterhaltung gerade, denke
Doch.
mir so, oh Mann, Mama, bitte pass auf die auf, gell?
Genau, also das kommt ja nur dazu und das ist ja im Nachhinein betrachtet wirklich ein Thema, wo ich mir denke, Ich habe manchmal, oder ja, es ging einfach nicht anders, aber die waren ja auch traurig und die mussten sich um mich kümmern, weil ich nicht mehr fähig war, mich um mich zu kümmern. Eben, also wie gesagt, wenn die nicht regelmäßig geguckt hätten, dass es was zu essen gibt, dann hätte ich nichts mehr gegessen. Ich habe in der Zeit auch, ich habe 12 Kilo abgenommen, ich habe ausgeschaut wie, also furchtbar. Ja, und gleichzeitig, ja. Ich war ja sonst immer der Ansprechpartner für alles und jetzt war ich plötzlich raus und beide mussten irgendwie so mit ihrer Trauer und mit mir klarkommen und mussten so viel übernehmen. Unser Sohn hat natürlich gleich so ein bisschen die, ja, die Rolle des Papas übernommen und ja, sich um die Dinge im Außen kümmert und genau, die Nicola eigentlich die Rolle der Mama, die sich um das innere Wohlbefinden kümmert. Wir haben es, glaube ich, schon ganz gut hinbekommen. Also ja, weil wir eben, es wird ganz viel geredet bei uns und so und glaub oder nicht glaub, sondern es ist für beide war das so in Ordnung. Und aber irgendwann kam bei mir auch so der Punkt, wo ich mich einfach dazu auch wieder zwingen musste, in meine Rolle zurückzufinden. Ich dachte, kann jetzt ja, das kann jetzt ja so nicht weitergehen. Ich bin Mitte 50 und ich will jetzt ja auch nicht hier ewig die bemitleidenswerte Witwe sein, sondern nee, ich muss wieder zurückfinden in mein Leben. Und dann habe ich eben gestartet mit einer Yoga, das war gleich das Erste. Im ersten Winter habe ich dann eine Yoga-Ausbildung gemacht, weil ich festgestellt habe, ja, das Yoga tut mir sehr gut. Auch wieder was, wo ich ein bisschen gezielter mich verausgaben kann. Also schon,
Achtsamer,
ja,
ja.
kam dann schon ein bisschen. Ja, und es ist ja dann auch so, weil der Winter kam, da kann ich ja nicht unendlich draußen weiter
Ja,
wursteln.
stimmt.
Gell? Man muss ja sich dann hier was suchen und Putzen hat jetzt noch nie so zu meinen Hobbys gehört, weil man sich wahrscheinlich im Putzen verlieren können. Das war jetzt nicht so meins. Dann habe ich die Yoga-Ausbildung gemacht und ich weiß, dass ich dann im November habe ich so langsam wieder mit der Praxis angefangen. Und es fiel mir aber wahnsinnig schwer, weil einfach du kannst die in Anführungsstrichen Problemchen der Menschen nicht verstehen, die eigentlich, ja, eigentlich kein Problem haben. Und das war für mich eine wahnsinnige Herausforderung. Denn, also ich habe dann, glaube ich, am Anfang nur 2 am Tag und das so ganz langsam gesteigert, um da wieder reinzufinden. Ja, dass einfach auch das Probleme sind und nicht nur meins das große Problem ist. Und am Anfang wirst du ja auch noch sehr mit Samthandschuhen ein bisschen angefasst und ich habe wirklich auch immer, ich habe Menschen in der Praxis, die einfach auch zu mir passen und wo auch ich immer wieder gefragt wurde, wie es mir geht und ich auch mal ganz kurz dann sagen konnte, genau, es ist einfach scheiße so, wie es ist und also das hat schon wirklich auch, ja, hat auch gut getan und irgendwie wieder versuchen, so in den Alltag zurückzufinden. Ganz, und es sind wirklich so ganz, ganz kleine Schrittchen und kleine Schrittchen sind jetzt so gar nicht meins. Ich mache eigentlich eher große Schritte und Geduld ist auch keine Eigenschaft von mir, die ich so habe. Und also, ja, ganz, ganz harter Weg. Und aber tatsächlich, also die Yoga-Ausbildung war dann das Erste. Dann dachte ich mir, ach ja, Trauerbegleitung. Dann mache ich einen Trauerbegleiter, weil dann kann ich mir auch selber helfen. Habe dann die Ausbildung gemacht, da habe ich dann noch eine Trauma-Ausbildung auch drauf gemacht. Und ich weiß ganz, ganz genau, das war das zweite Weihnachten ohne den Erich, da hatte ich wochenlang Hüftschmerzen. Also zum Thema, mein Körper hat mir doch schon gezeigt, dass das ist. Aber er hat
Was?
einfach, genau, so subtil, also nicht so ganz klar, jetzt ist Schluss, sondern und ich bin ja eigentlich, ja, was Bewegungsapparat angeht, ja, eher der Profi und ich habe diese Hüftschmerzen nicht in den Griff bekommen. Und dann war das irgendwie um Weihnachten rum und war alleine und dann habe ich in die Suchmaschine einfach Hüftschmerzen und Seele eingegeben. Dachten wir mal schauen, was da kommt. Und dann kam Seelensport.
Das haben wir fast gedacht.
Was von Seelensport gehört. Und dann ja, habe ich mir dieses Erste-Hilfe-Kit da runtergeladen und das hat mich gleich so abgeholt. Das war, ich habe dieses ganze Weihnachten dann immer wieder dieses Erste-Hilfe-Kit gemacht und ich konnte wieder ein bisschen, ging wieder auf und alles kam wieder so ein bisschen ins Laufen. Und ja, und dann habe ich mir da, ich habe mir gleich ein Buch gekauft. Und das hat mir total fasziniert und habe mir dann da gleich, also das erste war eigentlich Wutübungen, Stampfen, genau. Oder die Fliege. Die Fliege war auch so ein Tool, wo einfach immer wieder diese Wut, diese unendliche Wut auf das Leben und auf das Universum und auf Gott auch. Und wie kann, ja, wo gibt es denn, gibt es gar keine Gerechtigkeit? Warum passiert mir das und ja, das alles. Das war dann ein wirklich so wertvolles Instrument, um das wieder ein bisschen in eine gute Bahn zu lenken und nicht nur sinnlos sich in Arbeit zu verlieren, genau, sondern auch gezielt mich, genau, morgens zu, oder dieses Wissen dann ja auch in diesem Seelensportkurs, oder in dieser Ausbildung, dass man sich so klar vor Augen hält, was ist es gerade, was mich beschäftigt? Und ich habe genau die und die Möglichkeit und kann dieses Gefühl jetzt zulassen und kann es rausbringen. Und Musik ist in diesem Haus für uns alle also ein ganz großes Thema und das mit dieser Musik verbunden. Das war wirklich ja, noch das i-Tüpfelchen obendrauf, wo das Ganze wieder in eine einigermaßen Bahn gelenkt hat. Und bis heute, also Yoga ist immer noch ein großer Teil, aber eben auch Seelensport, ja.
Ja, eben, also für alle, die es jetzt nicht so mitgekriegt haben, ja, die Bettina hat auch noch die Ausbildung dann gemacht und ist Seelensporttrainerin mittlerweile. Und in dieser Ausbildung hast du auch Freundschaften gefunden. Das finde ich auch
Ja.
immer wieder so berührend. Und zwar die liebe Martina,
Genau.
weil die war genau gleichzeitig in der Ausbildung und also ich habe ja die Martina auch schon vorher kannt und so und also ich finde auch so von außen jetzt, ihr seid euch einfach total ähnlich, ihr
Ja.
seid wie so eine Symbiose.
Ja.
Das ist einfach stimmig, gell? Ja, vom Wesen, vom Charakter, ihr seid so harmonisch zusammen, so schön, euch zuzuschauen, wenn ihr einfach nebeneinander sitzt oder so. Und daraus ist jetzt ein richtig schönes Projekt entstanden. Erzähl uns mal davon.
Genau, also ja, so Intuition dahinter war jetzt immer schon, also es war einfach für mich schwierig, wie mit mir umgegangen wurde. Du willst nicht dieses Ausgelatschte, es wird schon wieder und seid halt alle bunten, das, was man sich halt alles so anhören muss, das war mir wirklich, das war ein Horror für mich und es hat auch dazu geführt, dass ich mich eigentlich ziemlich zurückgezogen habe, weil du willst dir dieses blöde Geschwätz nicht anhören. Und ich habe immer gedacht, daraus muss ich was machen. Ich möchte Trauer mehr in die Gesellschaft bringen und möchte einfach den Menschen mitgeben, wie man sich denn besser verhalten kann und was man wirklich tun kann, um eine Hilfe zu sein, als wie diese Phrasen da immer wieder auf den Tisch zu bringen. Und habe da dann in der Martina ja jemand gefunden, der ein ja, ähnliches, bisschen anders gelagertes Schicksal, aber wir sind ungefähr gleich alt, unsere Männer genau sind ungefähr gleich alt gewesen und wir, ja, die Konstellation so gepasst hat. Die weiß übrigens auch noch, wie ich in diesen Seminarraum kam und mich so kurz umgeschaut habe und dachte, wo setze ich mich hin? Und dann, ja, war es einfach klar, Martina ist die Richtige. Und es so ein ganz, ganz wertvoller Austausch da stattgefunden hat. Nämlich genau, sie hat dasselbe erfahren und sie möchte dasselbe mit in die Welt bringen und es hat sich da eine schöne Freundschaft daraus entwickelt und irgendwie, ja, hat sich, genau, die Martina hat mit einer anderen Seelensporttrainerin ja diese Erholungstage auf Norderney gemacht. Und ich bin also nicht als Teilnehmerin, sondern einfach mit der Martina nach Norderney gefahren mit meinem Wohnmobil und habe da Urlaub gemacht und habe das Ganze so ein bisschen, ja, wir waren abends dann gemeinsam essen und so, das Ganze so mit begleiten können und anschauen können. Und ja, und daraus eigentlich durch die Frauen, die irgendwie gesagt haben, boah, ich komme aus Allgäu und könnten wir da nicht auch mal sowas machen, bin in die Gedanken gekommen. Und ja, dann haben wir das ein bisschen weiter ausgefeilt und ich habe eine ganz liebe Freundin, die eben ja, Ferienwohnungen sind das, ganz, ganz liebevoll, auch einen alten Hof restauriert hat und da was draus gemacht hat. Und ja, so kam das Ganze dann zustande. Und jetzt haben wir für Oktober diese 5 Tage Auszeit für verwitwete Frauen eigentlich ja geplant und
Gemeinsam statt einsam,
freuen uns.
oder? Habt ihr es benannt? Gemeinsam statt
Genau,
einsam. Voll
gemeinsam
schön.
statt einsam. Weil ja auch das so ein Thema ist, du fühlst dich einfach, ich bin nicht einsam, ich bin wirklich nicht einsam, aber du fühlst dich so abgetrennt. Es fehlt einfach ein Stück von dir und gerade Urlaub ist ja ganz schwierig oder generell, ich habe es auch immer vermieden, tut mir heute auch noch ganz schwer, mit Paaren irgendwas zu unternehmen. Du gehörst da nicht mehr dazu und du fühlst dich einfach wohl, wenn du unter Menschen bist, die was Ähnliches schon mal erlebt haben, die wissen, wie es sich anfühlt, wo du dich nicht erklären musst. Und es ist ja auch eh so, dass ja dieses magische Jahr, dann sollte ja alles gut sein. Und dann spricht einfach auch niemand mehr drüber. Und ich hasse bis heute die Frage, wie geht's dir? Weil ja, das ist nur eine Momentaufnahme. Wenn es mir jetzt gerade gut geht, kann es sein, in 2 Stunden ist alles anders. Es verändert sich schon. Es wird ist nicht mehr so schlimm. Ich finde immer, man merkt ein bisschen früher, wenn die Trauer wieder kommt und wenn die Sehnsucht wieder kommt. Und genau, dann manchmal mache ich nichts und lasse es einfach zu, bis es wirklich wieder richtig eskaliert. Oder eben ich mache kleine Seelensportübungen und kann es ein bisschen in eine bessere Bahn bringen und ein bisschen abschwächen. Genau, und diese Erholungstage, dieses gemeinsam statt einsam basiert einfach auch darauf, dass wir uns in einem schönen Ambiente eine gute Zeit machen, dass es morgens Seelensport gibt, dass wir mal einen Ausflug machen auf eine Almhütte, eine gut begehbare Almhütte, dass wir abends Yoga ein bisschen machen, dass wir ganz viel Raum und Zeit zum Austausch haben, Spaziergänge machen und dass man sich einfach so, dass so eine Wohlfühlzeit schafft, wo man einfach mal wieder so sein kann, wie man ist und wo man einfach auch mal wieder weinen kann oder ja, eben auch nicht. Es ist ja auch oft so, dass man sich nicht traut zu lachen, weil ja,
Ja,
kannst
voll.
du ja nicht lachen. Und wenn man so einen geschützten Rahmen hat, ja, ist das sehr viel einfacher. Ich weiß schon auch noch, dass ja, lachen. Wo ich das erste Mal wieder so richtig gelacht habe, bei mir dachte, oh, du lachst, was ist, das geht gar nicht. Also fühlt sich ganz, ganz furchtbar fremd an, gell? Und
Voll.
bis heute ist es eigentlich auch so, dass ich also mit schweren und schwierigen Situationen komme ich besser alleine klar, als wie mit Freude. Wenn es so Momente gibt, keine Ahnung, das Wetter ist schön, die Vögel sind schon da, alles zwitschert und ich wache manchmal morgens auf und denke, wow, heute wird ein richtig guter Tag. Das habe immer das Gefühl, das kennt mein System nicht mehr. Das ist sofort dann, erstens, man kann die Freude nicht teilen. Also da bewahrheitet sich ja schon das Sprichwort, gell? Auch geteilte Freude ist doppelte Freude und das bremst immer irgendwie so, wenn du deine Freude nur mit dir so ausmachst.
Ja,
Für
und gleichzeitig ist ja auch, muss man sagen, bei dir in deiner Geschichte, dieser Tag, wo das passiert ist, war ein wunderschöner sonniger Tag mit Vogelgezwitscher. Das ist ja fast schon Trigger für die, wenn dann dieses prächtige Sommerwetter, das katapultiert uns ja immer wieder in die Situation zurück. Und dann
Ja.
das Nervensystem spürt das ja. Wat, wanne. Nicht zu sehr freuen, weil sonst
Genau.
vielleicht kommt noch mal was so, gell?
Ganz genau das ist es, ja, dass es einfach gleich so abgedämpft wird, weil du genau und dein Unterbewusstsein weiß, ja, das war damals auch ein wunderschöner Tag und es war ein so guter Tag und dann wird dir so ins Gesicht geschlagen und also sind wir mal lieber vorsichtig.
Ja, das muss man echt erst wieder lernen und das Nervensystem wieder Vertrauen schöpfen, dass es auch gute Tage geben wird, wo nichts passiert. Und das braucht immer sehr viele gute Tage, die dann diesen Tag so ein bisschen, ja, dass man einfach wieder dieses spüren kann und erleben von dieser wirkenden Freude, gell? Aber sie wird niemals wieder so sein, das wissen wir ja, wieder vor. Sie ist
Genau.
anders, aber doch auch
Genau.
wieder da.
Aber einfach dieses, ich war wirklich so, ja, ich hatte so ein Urvertrauen. Immer, schon immer
Voll.
alles. Es gab auch noch nie, also Grund, ja, daran zu zweifeln. Und das ist so tief erschüttert. Ja, tue ich mir wirklich auch noch ganz schwer und hoffe, ja, mal gucken, ob das mal nochmal kommt. Ja, genau.
Vielleicht
Schwierig.
nochmal für alle da draußen, die Erholungstage für verwitwete Frauen findet von 11. bis 16. Oktober statt. Und
Ja.
ich bin so happy, dass einfach im, also, dass sie natürlich so viele Trainerinnen mittlerweile haben. Und ich habe ja vorher immer die Erholungswoche angeboten und dieses Jahr pausiere ja und ich weiß noch nicht, ob es nächstes Jahr auch so ist. Deswegen an alle da draußen, die schon überlegt haben, bei mir oder so oder irgendwas in die Richtung eben suchen, schaut euch das Angebot an. Es ist wirklich, also eine totale Bereicherung, kann ich nur sagen, von der Bettina und der Martina in Kombination begleitet zu werden. Jackpot! Wirklich! Also, oh, ja. Voll schön. Ich finde es so toll, dass ihr euch gefunden habt und das kreiert und bin schon jetzt richtig gespannt auf die Erzählungen danach, wie es war und oh, ich wünsche euch so eine tolle gemeinsame Zeit dabei.
Doch, ich freue mich wirklich auch riesig und also es gibt ja auch immer noch, ich mache jetzt keine Seelensportkurse im Moment für wirklich Trauernde, aber ich mache diese Seelensport-Laufkurse, Slow-Jogging meets Seelensport, um einfach auch im normalen Alltag den Menschen zu zeigen, man kann seine Gefühle zum Ausdruck bringen und ja, das war immer schon so ein Grundgedanke von mir. Sag und bring es irgendwie zum Ausdruck, was dich belastet, dann wird es nicht so schlimm. Und genau, man kann Seelensport auch einfach dazu nutzen, um ganz normale Alltagsgefühle
Voll.
zum Ausdruck zu bringen. Und ja, das in der Natur und
Ja.
nur in Verbindung mit ein bisschen Laufen
Ja.
ist wirklich auch was ganz, ganz Tolles.
Voll. Und wir werden natürlich den Link, also von dem Angebot und dein Profil-Link, auf jeden Fall in den Shownotes da reinpacken. Jetzt meine Abschlussfrage an die. Was ist deine Lieblingsseelensportübung?
Es ist immer noch wie von Anfang an das Füllen.
Witzig, ja, was
Ach,
dachte
mit Freude füllen. Das ist einfach ganz, ganz toll. Und muss gerade wieder lachen. Ich habe jetzt ja keine Ahnung, oder wie viel der Yogakurs das ist. Und es sind ja auch immer wieder Wiederholungstäter dabei. Und ich habe mir irgendwann mal getraut, am Ende des Yogas dieses Füllen einzubringen. Und die Wiederholungstäter im Kurs sind. Gerade die eine hat letzte Woche gesagt, oh bitte, du weißt, wir müssen unbedingt noch diese eine Übung machen. Die sind alle ganz begeistert.
schön.
Und das ist so ein bisschen, genau, fließt damit ein. Also, es ist einfach nach wie vor meine Lieblingsübung, weil einfach dein Herz oft so traurig ist und dann muss ich mir immer irgendwas reinholen. Und nur
Voll.
die Sonne ist oder genau, Musik. Und dann
Voll.
geht's wieder ein kleines bisschen besser und ja, wird ein kleines bisschen leichter.
Voll. Ach, wie schön. Ja, liebe Bettina, wir haben, ich glaube, 1,5 Stunden schon
Ja,
wieder.
doch lang.
Doch länger, gell? Ja, aber es war also, Ja, ich wollte dich dann auch nicht zu viel unterbrechen. Es war einfach so berührend, dir zuzuhören. Mein Taschentuch, wenn man das sehen könnte, ist wirklich nur noch ganz klein zusammengerollt und ziemlich nass. Und deins auch, gell? Es war herzergreifend und man spürt so richtig, richtig diese Liebe. Und ja, also diesen Schmerz natürlich gleichzeitig. Und das war wirklich in jeder Zelle bei mir auch spürbar. Und ich wünsche dir weiterhin natürlich für jeden deiner Schritte alles Gute und dass jedes Gefühl immer da sein darf und dass du, da bin ich mir sicher, deinen Weg ja weiter gut gehen wirst. Wir sehen uns ja hoffentlich immer wieder mal bei den Meetings und Berichten und ja, bin ganz gespannt drauf schon. Und hoffentlich dann doch mal, ich wollte ja sagen, genau, du bist ja in meiner Nähe, also ich würde auf jeden Fall noch vorbeikommen wollen. Das werde ich auf jeden Fall noch irgendwie hinkriegen. Ja, das ist mir Anliegen auch und möchte ich unbedingt machen. Genau. Und alle da draußen, die zugehört haben, bin mir sicher, ihr habt viel mitnehmen können für euch und dass ihr wirklich auch genau so sein dürft, wie ihr seid, mit eurer Trauer und dass das einfach die Liebe ist, die jetzt gerade keinen anderen Weg weiß, sondern eben über diese Trauer sich sorgt und das vollkommen okay ist. Danke, Bettina. Magst du noch abschließend irgendwas sagen an unsere HörerInnen?
Ja, einfach nur dieses große Anliegen, dass sei so, wie du bist und versteck nicht ständig, dass es dir schlecht geht und dass es dir weh tut, sondern bring es zum Ausdruck, weil ich glaube, nur so bringt man Trauer wieder ein bisschen mehr in die Welt und es wird wieder ein bisschen mehr anerkannt und weil es trifft ja irgendwann mal jeden und ja. Ganz wichtig, deshalb nicht verstecken und nicht immer alles runterschlucken, sondern auch mal sagen, ich habe eine ganz kurze Geschichte noch bei einem Geburtstag einer Freundin, das war letztes Jahr, vor 2 Jahren im November, große Frauenrunde und über den Tisch hat eine ja, gute Bekannte einfach so ganz laut, und wie ist es, bei dir alles klar, geht's dir gut? Und ich habe ganz kurz gestoppt und habe gesagt, nee, es ist nichts gut. Der Erich ist immer noch weg. Es ist alles hier beschissen. Ich komme überhaupt nicht klar. Und es tat mir kurz leid, weil in dem Moment war völlige Ruhe am Tisch und alles. Es war so eine Betroffenheit. Aber genau das braucht es einfach, dass man den Menschen klar macht, es ist nicht nach einem Jahr gut und es ist vielleicht auch noch nicht nach 5 Jahren gut, sondern es braucht vielleicht auch 10 oder immer. Es wird immer Teil deines Lebens bleiben und ja, dass die Menschen einen anderen Umgang damit finden.
Ja, und manches darf einfach untröstlich bleiben.
Ganz genau. Es gibt einfach keinen Trost, sondern ich bin nach wie vor untröstlich und höre mir einfach nur 3 Minuten zu und das reicht schon aus. Mehr braucht es eigentlich gar nicht, dass ich nur sagen darf, wie es mir geht.
Ja, ohne bemerkt werden.
Ja, genau.
Voll. Ja, wow. Kommen wir mal schon wieder in die Tränen. Vielen lieben Dank, Bettina, für
Ich
deine
bedanke
Offenheit.
mich,
Oh, ja.
dass ich meine Geschichte teilen durfte und ja, einfach mir auch ein großes Anliegen war, das ein bisschen in die Welt zu bringen.
Ja, voll. Ein Stück weit
Vielen Dank.
Erich für alle. Ja.
Ja.
Schön. Danke. Und an alle da draußen, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.